Radio 1. Nur für Erwachsene.
Die Wahl in den USA. Nach der Schockstarre folgt die Akzeptanz, so sehen es jedenfalls die Psychologen, aber soweit sind wohl gerade in Bezug auf den Sieg von Donald Trump nur die Viktor Orbans dieser Welt, während ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung dies und jenseits des großen Teiches sich die Frage stellt, wie denn eigentlich ein strafverdächtiger Betrüger, misogyner Narzisst und unberechenbarer Lügner wohl ab Januar schalten und walten wird und wie man den Mann gegebenenfalls auch mal einfangen kann. Übung, jedenfalls in der Beobachtung und im damit Umgehen, hat Emily Haber, unfreiwillig offensichtlich. Sie war 40 Jahre lang im Auswärtigen Dienst tätig, davon unter anderem politische Direktorin und Staatssekretärin im Auswärtigen Amt unter Guido Westerwelle, jeweils als erste Frau auf diesem Posten, Staatssekretärin im Innenministerium unter Thomas de Maizière und von 2018 bis 2023 leitete sie auch als erste Frau die deutsche Botschaft in Washington, als Donald Trump Präsident war. Guten Tag, Frau Haber, hallo.
Guten Tag.
Haben Sie einen Schlüsselmoment, wenn Sie an Donald Trump denken? Die erste Begegnung oder ein Auftritt oder eine Begegnung mit ihm?
Nun, ich erinnere mich an die Übergabe des Beglaubigungsschreibens, über das ich hier nichts sagen werde.
Okay, das ist sehr schade, dass die erste Frage gleich da endete. Versuchen wir es mal bei der zweiten. Mit welcher Stimmung muss man denn jetzt eigentlich rechnen? Ist es tatsächlich so unberechenbar, wie alle mehr oder weniger teufelartig an die Wand malen?
Es hat sich natürlich einiges verändert. Das erste ist, das Mandat, das er jetzt bekommen hat, ist sehr viel größer als das, das er 2016 bei den Wahlen hatte. Er hat es geschafft, den Senat zu drehen, das Weiße Haus zu drehen und möglicherweise, so sieht es jetzt aus, auch das Repräsentantenhaus. Und er hat überdies auch noch den Popular Vote bekommen. Das heißt, er hat die nationale Mehrheit, etwas, was er 2016 auch nicht hatte. Mit anderen Worten, wir sehen schon einen ziemlich starken Ruck nach rechts in der amerikanischen Gesellschaft. Auch wenn es so im Electoral College noch nicht aussieht wie ein Erdrutschsieg. Er hat Latinos in großer Zahl gewonnen, nicht die Mehrheit, aber in großer Zahl. Er hat bei Afroamerikanern etwas mehr punkten können. Er hat in fast allen Staaten und in fast allen Sektoren der Wählerschaft dazu gewonnen. Und das ist schon ein ziemlich großes Mandat. Außerdem ist er jetzt sehr viel besser vorbereitet. Er und seine Mannschaft haben Regierungserfahrung. Sie sind personell ausgezeichnet vorbereitet. Etwas skeptischer bin ich bei den Annahmen, die man allerorts hört, dass er auch inhaltlich präzise vorbereitet sei. Ja, das stimmt. Die Heritage Foundation und andere haben große Skripte geliefert, was alles inhaltlich zu erreichen sei in dieser Legislaturperiode. Aber ich behaupte und habe gesehen, dass dieser Präsident sich auch in der letzten Legislaturperiode nicht hat skripten lassen. Also ich glaube, wir müssen mit sehr viel Ungewissheit rechnen.
Bislang hat er ja, zumindest wenn ich von bislang rede, meine ich in seiner ersten Amtsperiode, sehr häufig über die Plattform, damals noch Twitter, heute X, regiert. Es hieß immer, gerade in den ersten Monaten, er säße im Bett, würde Fox News gucken, würde Hamburger essen und würde eigentlich nichts tun. Ist er denn eigentlich ein agiler und entscheidungsfreudiger Präsident oder muss man ihn einfach nur nicht reizen und dann hat man seine Ruhe?
Dass er entscheidungsfreudig war und sehr ad hocistisch agieren konnte. Ich glaube, das konnte man in der Tat bei der ersten Legislaturperiode sehen. Passierte dann immer wieder, dass in der Tat entweder über X, also Twitter damals, eine Entscheidung angekündigt wurde und dann erst begannen die Interagency-Prozesse. Das heißt also das Hin und Her und das Gerangel der verschiedenen Teile der Administration um das Endergebnis. Aber Untätigkeit, das kann man ihm weiß Gott nicht vorwerfen.
Sie haben mal gesagt, dass zu den positiven Erfahrungen aus Ihrer Zeit in Washington es gehört, dass Deutschland und die USA nach dem Angriff auf die Ukraine wieder enger zusammengerückt sind. Ich weiß gar nicht, wie ich danach fragen soll. Versuchen wir es mal anders. Gibt es weiter Anlass zu der Hoffnung, dass es zumindest in Teilen bei dieser Stabilität bleibt?
Das Verhältnis wird sich verändern. Das Verhältnis zu Europa wird sich verändern. Der Präsident hat in seiner ersten Amtszeit sehr, sehr kritisch auf Europa geblickt. Er hat immer den bilateralen Beziehungen zu Mitgliedstaaten oder überhaupt zu Nationalstaaten den Vorzug gegeben, weil das ihm einen Machtvorteil, einen vergleichsweise Machtvorteil gab. Diese Taktik wird er zweifellos auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen. Und richtig ist auch, dass wir immer wieder im Visier waren. Es lag nicht nur daran, dass wir Meinungsverschiedenheiten in etlichen Fragen hatten. Einige dieser Meinungsverschiedenheiten sind heute Geschichte, andere werden dazukommen. Aber es hatte auch seine Rationalität, dass wenn er Europa fragmentieren wollte, wenn er europäische Staaten gegeneinander ausspielen wollte, um amerikanische Interessen durchzusetzen, dass er dann insbesondere Deutschland ins Visier nahm, also den stärksten und wirtschaftsstärksten Staat in der Mitte Europas.
Wie sehen Sie denn die amerikanische Gesellschaft mit Blick auf die immer wieder beschworene und auch mittlerweile fast schon zum bürgerkriegsähnlichen Zuständen verklärte oder sagen wir mal überhobene Spaltung innerhalb der Gesellschaft? Also wir haben die Ostküste, wir haben die Westküste und wir haben zwischendrin einfach sehr viel Trumpland. Wie wird sich diese Gesellschaft in Amerika entwickeln?
Also zunächst einmal haben wir jetzt am 5. und 6. November gesehen, dass ein Ruck nach rechts gegeben hat. Das ist etwas, was die Amerikaner jetzt anfangen, Realignment zu nennen. Die Frage also, ob es ein dauerhafter Trend ist oder nur ein zyklisches Ereignis, dass sich Minderheitenwähler und Arbeiter von der Demokratischen Partei abwenden. Das kann man nicht kleinreden. In Staaten wie in Distrikten in New York oder in New Jersey sind Wähler in großer, großer Zahl, die traditionell demokratisch gewählt haben, den Demokraten den Rücken zugewandt. Das heißt nicht das Ende der Polarisierung. Ich sehe darin allerdings eine Antwort der amerikanischen Wähler auf die Probleme der jüngsten Jahre und ihre Schlussfolgerung, welche Partei diese Probleme besser beheben kann. Und da ist die Antwort bei dieser Wahl klar zugunsten von Trump ausgefallen, unabhängig von dem, was Sie eingangs als die sozusagen Inszenierung des Wahlkampfs beschrieben haben. Es war eine Bread-and-Butter-Entscheidung. Und Trump ist durchgedrungen, trotz seines radikalen Wahlkampfes, mit der Ansage, eines seiner Bücher heißt I Alone Can Fix It. Also ein Buch sozusagen ist benannt nach einem Ausspruch, den er getan hat. I Alone Can Fix It. Und das haben ihm amerikanische Wähler in diesen Wahlen abgenommen. Und es betraf vor allen Dingen Wirtschaft und es betraf Migration. Das waren die zentralen Themen.
Wobei die amerikanischen Wähler, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich eher schlecht ausgebildete, 60%, also vollständig hinter ihm gestanden haben, was selber auch die Frage aufwirft, was im Grunde genommen aus Ihrer Sicht das eigentlich für Deutschland bedeutet. Ich will mal etwas weiter ausholen. Strategen und Werbestrategen sagen immer, es war ein Geniestreich von Trump, im Grunde genommen alles auf diesen einen Claim zu MAGA, Make America Great Again. Da kann sich jeder was drunter vorstellen, es soll mir besser geben. Und er sagt ja dann schlussendlich auch, und darin triumphierte er dann.
This will truly be the golden age of America, that's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Da war es nun auch schon spät und er war offensichtlich der Worte auch nicht mehr so mächtig, schwadronierte dann über die innen- und äußere Schönheit seiner Schwiegermutter. Darüber hinaus aber ist dieses Versprechen natürlich auch ein Halsversprechen, das mit Druck umgesetzt werden kann. Also wie lange braucht man eigentlich, um jemanden zu entzaubern, oder ist das amerikanische System dazu dann nicht mehr in der Lage?
Das amerikanische System hat immer noch erhebliche Korrektive und Checks and Balances, die die Macht des Präsidenten einhegen. Manche Checks and Balances mögen dysfunktionaler geworden sein, aber sie existieren nach wie vor. Und das sind die Gerichte, das sind die Medien, das ist die Zivilgesellschaft, das sind im Übrigen auch die Märkte. Also es ist nicht so, dass dieser Präsident uneingeschränkt agieren könnte. Ich bin mir vollkommen sicher, dass wir, genau wie das letzte Mal, die ersten exekutiven Orders, die nach seinem Amtsantritt ergehen werden, vor Gericht landen sehen. Also wir müssen davon ausgehen, dass die amerikanische Politik sehr viel transaktionaler wird. Das gilt auch für die Außenpolitik. In der Vergangenheit haben wir es bei der Handels- und der Wirtschaftspolitik gesehen, bei der Industriepolitik. Jetzt wird es die Außenpolitik erfassen, die auch verrechnet werden wird mit dem, was Amerika leistet oder nicht zu leisten bereit ist oder von Partnern oder Verbündeten erwartet. Also schwieriger wird es. Aber es ändert nichts daran, dass das transatlantische Verhältnis für uns zentral bleiben wird.
Da haben wir ja zum Schluss doch noch eine einigermaßen zumindest hoffnungsvolle Botschaft hinbekommen. Vielen herzlichen Dank, Frau Haber.
Dankeschön.
Über Donald Trumps erste Amtszeit und die zukünftigen Erwartungen und was man von ihm zu erwarten hat und auch erwarten muss, haben wir mit Emily Haber gesprochen, ehemalige deutsche Botschafterin in den Vereinigten Staaten. Angenehmes Wochenende und danke für das Gespräch, Frau Haber.